Ja, guten Morgen. Den Predigtext habt ihr gehört, Holger hat ihn vorgelesen, aber zu Anfang ein kurzer Blick zurück. Uns beschäftigen ja die sieben Wunder Jesu im Johannesevangelium, die als Zeichen bezeichnet werden. Und ihr erinnert euch vielleicht, was ich am Anfang sagte, das Zeichen geschehen in einer geistlichen Absicht. Es ist ein Wunder, das über sich selbst hinausreicht, ein Fingerzeig Gottes. Sieben, sagte ich damals, sind es, obwohl manche behaupten, es wären acht. Und ich habe gesagt, dass das Letzte in Kapitel 21 ich nicht dazu zähle, weil es geschah, als Jesus schon auferstanden war. Und nun ist mir noch Folgendes aufgefallen. Am Ende vom Kapitel 20, da heißt es, auch viele andere Zeichen hat nun Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Die Zählweise der Zeichen ist hier abgeschlossen. Und in Kapitel 21, wo also dieser Fischzug stattfindet, da heißt es, dies ist schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt worden war. Da stehen nicht mehr die Wunder, sondern seine Auferstehung im Mittelpunkt und werden gezählt. Also nicht die Auferstehung werden gezählt, sondern die Erscheinungen natürlich, klar. Beim ersten Zeichen war es zu weinen, da ging es darum, dass Jesus Freude bereitet hat, sein Kommen überhaupt Freude bereitet. Bei dem zweiten Wunder, der Heilung des Sohnes des königlichen Beamten, da stand die Wichtigkeit des Glaubens an Jesus Christus im Mittelpunkt. Und nun heute dieses dritte Zeichen. Der Ort der Handlung, Jakob, würde Sie mal die Stadtkarte von Jerusalem an die Wand werfen, genau da oben. Die zwei Wunder vorher, die geschahen in Kana und das dritte Wunder nun in Jerusalem. Der Ort Bethesda, das war eine Halle mit fünf Säulen, mehrere Hallen. Es war praktisch ein Bad, ja, und da lagen eine ganze Menge Kranker. Der Name Bethesda heißt Haus der Barmherzigkeit. Da habe ich Folgendes gelesen, das ich euch gerne vorlesen möchte. Das Johannesevangelium berichtet in Kapitel 5 von der Heilung des gelähmten Mannes am Teich Bethesda durch Jesus. Das war übrigens in Wikipedia. Ja. Diese präzise örtliche Angabe war in der bibelkritischen Theologie ein Paradebeispiel für die Unzuverlässigkeit der Bibel. Bis ins 19. Jahrhundert hinein konnte der Teich archäologisch leider nicht nachgewiesen werden. Und somit hielten die Bibelkritiker ihn für eine Fiktion, das heißt eine Einbildung des Schreibers Johannes. Schenkte der osmanische Sultan Abdul Meschid I. den Franzosen aus Dank für ihren Beistand im Krimkrieg das Gelände rund um die St. Anna-Kirche. Nun begann man mit der Suche nach dem Teich. Nur wenige Meter nordöstlich der Kirche stießen im Jahr 1888 die Archäologen unter den Ruinen einer älteren Kirche auf eine Krypta. Weitere Grabungen unterhalb der Krypta brachten sowohl Treppenstufen zutage, die zu einem Gewässer hinabführten, als auch zwei Waschbecken oder Wasserbecken und fünf Hallen. Der Teich Bethesda. Einmal mehr wurde die Bibelkritik als Lüge entlarvt. Ausgerechnet die Archäologie. Ich musste etwas schmunzeln, als ich zu Hause mir da Gedanken darüber machte. Ausgerechnet die Archäologie, die trägt da nichts zu unserem Fortschritt bei. Aber sie ist deshalb nicht unwichtig, denn sie erinnert uns an unsere Wurzeln. Und ich denke, in der Zeit, in der wir heute leben, ist das nötiger denn je. Was macht eigentlich, wenn man mal alles universitäre Wissen der Archäologie runterbricht auf die eigentliche Tätigkeit? Sie graben. Das habe ich auch im Sandkasten früher gemacht. Ja. Da gehört eine gewisse Abenteuerlust, ein Wissenwollen dazu, ja. Eine gewisse Zähigkeit auch, dran zu bleiben und so weiter. Und die Archäologie, und das ist nicht nur das eine Mal, das war schon oft so, ist eine Verbündete der biblischen Wahrheit. Deshalb, weil ich euch ein drastisches Beispiel zumuten werde aus der Heiligen Schrift. Ich lese es euch vor. Und zwar 2. Samuel, Kapitel 8, Vers 2. Da heißt es, er, das ist der König David, schlug auch die Moabiter und maß sie mit der Messschnur ab, wobei er sie auf die Erde legen ließ. Er maß 2 Schnurlängen ab, um zu töten, und 1 Schnurlänge, um am Leben zu lassen. Die Körpergröße entschied über Leben und Tod. Und in einem gewissen Sinne verfährt die Bibelkritik genauso. Was die Obergrenze der wissenschaftlichen Erkenntnis und des Verstandes erreicht hat, ist nur akzeptabel. Was darüber ist, wird verworfen. Aber seit wann, um alles in der Welt, seit wann unterwirft sich das Wort Gottes dem Geist des Menschen? Hüten wir uns also davor, dass wir von diesen Lehren der modernen Theologie nicht beeinflussen lassen. Wenn wir die Bibel aufschlagen, redet Gott zu uns. Und ein schönes Gebet des David, König David, das können wir uns zu eigen machen. Psalm 119, Vers 18, da heißt es, öffne mir die Augen, damit ich die Wunder sehe in deinem Gesetz. Nun, an dem Teich, sagt uns die Heilige Schrift, da lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer und Dürrer. Übrigens, in meiner alten Ausgabe von 1986, also meine Bibelausgabe von 1986, da gibt es noch einen Text 3b und einen Vers Nummer 4, und Vers 4. Der ist in den neueren Ausgaben nicht mehr drin. Ich sage das nur zur Information, weil man festgestellt hat, dass dieser Text erst später dazugeführt wurde. Der Grund des Aufenthalts war, sie erwarteten ein Wunder. Ich habe mich jetzt da nicht auf den Weg gemacht und da untersucht, was es nun war. Auf jeden Fall war der Glaube so, wenn das Wasser sich bewegt, was wohl immer mal wieder der Fall war, wer zuerst reinkam, der wurde gesund. Und da war einer 38 Jahre krank. Ich denke nur nicht, dass der 38 Jahre da an diesem Becken lag, sondern dass er wahrscheinlich abends immer abgeholt wurde. Aber trotz alledem ist es unvorstellbar. Alle hofften und wenige wurden beglückt durch eine Heilung, aber die allermeisten waren auch enttäuscht. Und nun kommt Jesus an diese Stelle und sieht diesen einen Mann. 38 Jahre krank. Und da heißt es, und Jesus wusste, wie es um diesen Menschen stand. Wird kaum ein Arzt in der Nähe gewesen sein oder gar die Stationsschwester oder Pflegedienstleitung. Aber wir erinnern uns, im Johannesevangelium wird Jesus als Sohn Gottes beschrieben. Und da heißt es im Kapitel 2 vom Johannesevangelium, ein Beweis dafür, dass er das ist. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er sie alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand von dem Menschen Zeugnis gab, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Also Jesus kam, sah ihn und wusste alles über diesen Menschen. Und nun diese, ja, ich würde mal sagen, außerordentlich seltsame Frage, die Jesus an diesen Kranken richtet. Willst du gesund werden? Was hättet ihr geantwortet? Also ich jedenfalls, hätte gesagt, ja, was denn sonst? Seit 38 Jahren warte ich jetzt drauf und natürlich würde ich das in Anspruch nehmen. Nun ist es so, wenn jemand dir eine Frage stellt, dann möchte er von dir etwas wissen. Aber da Jesus alles bereits über diesen Menschen wusste, wieso fragt er ihn dann? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Die Frage war für den Kranken gedacht. Und wir merken auch, was diese Frage ausgelöst hat. Denn der fing plötzlich an, sein Herz auszuschütten dem Fremden gegenüber, der ihm diese Frage gestellt hat. Der Kranke antwortete, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich wirft. Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Das war die Antwort eines vollkommen hilflosen, enttäuschten und hoffnungslosen Menschen. Seine Immobilität hat ihn behindert oder verhindert, am Leben teilzunehmen. Er konnte nichts mehr mit sich anfangen. Ja, er ist sich selbst abhanden gekommen. Mit seiner Frage aber hat Christus ihm die Möglichkeit gegeben, ihm das Herz auszuschütten. Dieser desolate Zustand dieses Menschen zeigt uns eine wichtige Tatsache. Zeitgenossen, denen es rundum gut geht, die kommen nicht auf die Idee, ihr Leben zu ändern und Jesus nachzufolgen. Für mich braucht niemand zu sterben, sondern viel eher in oder nach einer Krise. Denn von unten kann man Gott besser erkennen. Paradebeispiel ist der Paulus. Hoch zu Ross, vermute ich, oder auch Kamel, ich weiß es nicht, vor Damaskus. Da haut es ihn im wahrsten Sinne des Wortes durch die Erscheinung Jesu auf den Boden. Und er ist blind, er war in einer gewaltigen Krise. Er wollte an die Christen verfolgen und er tappte an der Hand eines anderen als Blinder nach Damaskus. Es wäre interessant, euch einmal zu fragen, die ihr wiedergeboren seid, alle hier, die ihr wiedergeboren seid, wie ihr oder was eurer Bekehrung vorangegangen ist. Ich hatte auch eine Krise damals. Die hat zwar nicht so sehr lange angedauert, aber es war tatsächlich auch eine Krise. Nun, was ist nun unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist es, dass wir die uns am Herzen liegen, dass wir für sie beten, dass Gott sie in eine hörbereite Situation bringt, statt beständig auf sie einzureden. Und nun die gewaltigen Worte Jesu, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Obwohl er Christus überhaupt nicht kannte, das war am Anfang seines Dienstes, auch die anderen, die da in diesem Wasser waren, die kannten ihn nicht, haben nichts von ihm gehört. als der Heiland, gehorchte er, und dieser Gehorsam veränderte sein Leben in einem Augenblick. Er nimmt die Matte oder auf dem, was auch immer er auch lag, und fängt an, sie nach Hause zu tragen. Und nun kommen sie, die Fanatiker. Das sind nicht das jüdische Volk, sondern das sind die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Religionspolizei, würde man heute wahrscheinlich sagen. Und die fauchen diesen Mann an und sagen, es ist Sabbat, es ist nicht erlaubt, dein Bett zu tragen. Ein Fanatiker übrigens, wie man gedacht, was in aller Welt bedeutet das eigentlich im eigentlichen Sinne, ist eine Person, die von bestimmten Ideen einer bestimmten Weltanschauung oder Ähnliches so überzeugt ist, dass sie sich leidenschaftlich mit blindem Eifer und rücksichtslos dafür einsetzt. Was wäre es gewesen, wenn diese Theologen gesagt hätten, wow, du bist gesund geworden, ja, dich kennen wir ja, du liegst schon ewig lang da unten, jeden Tag, und hätten getanzt mit ihm und gesungen, stattdessen dieses giftige, es ist Sabbat. Diese Theologen haben gar nicht gemerkt, dass sie in einer nie dagewesenen Situation drinstanden. Denn da war einer, der das Sabbatgebot unausgesprochen ausgehebelt hatte, und die Autorität dafür war der Geheilte. Jesus hat bewiesen, dass er Autorität hat, den Satan, das Sabbatsgebot zu kippen durch die Heilung dieses Kranken. Dann gab es Zeiten in meinem Leben als Christ, wo ich gedacht habe, also wenn jemand gesund ist, der muss erst mal glauben und dann kann man mit ihm beten, dass er geheilt wird. Aber ich glaube nicht, dass dieser Mensch geglaubt hat im klassischen Sinne, und er kannte Jesus auch nicht. Und aus der Bibel kennen wir das auch, Naeman, dieser Heeroberste im 2. Könige Kapitel 5, der war über und über mit Aussatz betroffen, und er kam nach Israel und Elisa sagt zu ihm, bade dich 7-mal im Fluss und dann bist du wieder gesund. Der hat auch nichts geglaubt. Oder als diese katastrophale Überfahrt des Paulus nach Rom, als sie schlussendlich in Malta gestrandet sind, vor der Küste von Malta, und dieser Publius, der Vater dieses Publius, des Statthalters, das war auch ein Heide, und der war krank, Paulus betet mit ihm und alle anderen Kranken von der Insel, die kamen auch und wurden auch alle gesund. Und da war kein einziger Gläubiger dabei. Und nun findet Jesus diesen Geheilten im Tempel und spricht zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfährt. Jesus hat diesen Geheilten gesucht. Warum? Weil es bei dieser Heilung um noch etwas weit Größeres ging, als nur körperlich gesund zu werden. So lange krank zu sein, ist absolut schrecklich. Aber alles Elend dieser Welt endet mit dem Tod der Person, eines Menschen. Das Ärgere, von dem Jesus sprach, ist das Leiden nach dem Sterben. Was sind schon 38 Jahre als Zeitbegriff zu dem von Ewigkeit zu Ewigkeit? Und damit hatte ihn Jesus indirekt eingeladen, an ihn zu glauben, damit er vor dem ewigen Feuer bewahrt bleibt. Nun, dieser Geheilte ging zu den Juden und sagte ihnen, dass es Jesus war. Und da heißt es zum ersten Mal im Johannesevangelium, dass sie ihn aufgrund dessen verfolgt haben. Und ich glaube, Patrick hat es schon mal erwähnt in einer Predigt, die 613 Gesetze der Tora, die sind von Gott gegeben und gut und richtig. Aber im Verlauf der Geschichte haben die Pharisäer und Schriftgelehrten für jedes dieser einzelnen Gesetze, ich weiß nicht wie viele Zusätze geschrieben, damit ja keiner diese Gesetze bricht. Und dieses Korsett des Gesetzes wurde immer enger. Jesus hat es einmal gesagt, dass sie schwer zu tragende Lasten auf die Menschen legen, aber sie selbst, die Pharisäer, rühren das nicht an. Nun, Zeichen, was ist nun die Absicht? Das Zeichen, dieses Zeichens, der Fingerzeig Gottes. Man kann das nicht schöner ausdrücken, als Jesus es selber gesagt hat in Lukas Kapitel 19, Vers 10. Da heißt es, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Christus kam auf diese Erde, um zu suchen, zu retten, was verloren ist. Dass es die Menschheit nicht so sieht, ist deutlich. Viel zu viele sind im geistlichen Sinne satt und brauchen keine Erlösung. Am Anfang steht, dass da ein Mensch lag, ein Mensch. Und der griechische Begriff, der bedeutet Mensch, kann Menschheit, Mensch, Mann und Person bedeuten. Und wenn wir hier den Bogen praktisch rund um die Welt spannen, dann muss man sagen, nach dem, was wir jetzt hier gehört haben, dass nur die aus der Menschheit errettet werden, die wissen, dass sie verloren sind. Die eine Krise zum Beispiel erlebt haben oder erleben. Nach hier gibt es ein ganz eindrückliches Beispiel im Lukas Kapitel 18. Bibelleser kennen das, von das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Der Pharisäer, stolz geschwellte Brust, vollkommen klar für sich selbst, dass er alle Gesetze eingehalten hat und dass ihm Gott aber auch nicht das Allergeringste vorwerfen kann. Und hinten ein Häufchen Elend. Das war der Zöllner. Der eine betet, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen. Und der andere, Herr, o Gott, sei mir Sünder gnädig. Das Ergebnis ist wichtig. Der Zöllner ging gerechtfertigt nach Hause. Warum? Er hat bemerkt, er ist verloren. Kein Stich Gott gegenüber, keine Chance. Er hat sein Leben verbockt. Und er bittet Gott um sein Erbarmen. Dass der andere in seiner Sattheit, in seiner Verbohrtheit, auf die Idee wäre er gar nicht gekommen. Der eine gerechtfertigt, der andere nicht. Jesus kam, um zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Freuen wir uns, dass er uns gesucht hat und gefunden und gerettet. Jesus ist nicht mehr hier, aber wir, die Gemeinde, sind der verlängerte Arm Jesu. Und wir haben die Aufgabe, Zeuge zu sein, dass da einer immer noch sucht und rettet, was verloren ist.